Vielen Dank für die freundliche Begrüßung hier in der Schonhofer Straße. Bin gern zu Ihnen gekommen, mal wieder in die Großstadt zu gehen, wenn man so richtig auf dem Land wohnt. Meine Frau hat gesagt, an den Ampeln fahr doch schneller, denn die nächste wurde schon wieder rot. Von daher freue mich, dass ich bei Ihnen sein kann. Karl-Heinz Kress hat gesagt, jetzt kommst du noch mal, bevor ich in Rente gehe. Habe ihm gern den Wunsch erfüllt. Habe dann den Ball zurückgespielt. Er hält heute Abend in Wassertrüdingen den Gottesdienst. So gefährlich ist das, wenn man Prediger einlädt. Ja, letzten Sonntag war der Gottesdienst der gute Hirte. Sonntag oder der Sonntag stand unter dem Thema des guten Hirten. Ich weiß nicht, was Sie hier als Predigtthema hatten. Ich möchte das Thema dieses Sonntags nochmal aufgreifen. Es ist ein wichtiges Thema, der gute Hirte. Wer ist der gute Hirte? Auch hier in Nürnberg, diese geschichtsträchtige Stadt, wo man ja auch nicht unbedingt immer gute Hirten erlebt hat, auch mit dem, was hier alles war über die NS-Zeit, finde ich das Thema des guten Hirten ein wichtiges und gutes Thema. Der Predigtext allerdings handelt von den schlechten Hirten. Naja, lassen Sie sich überraschen. Ich lese mal aus Hesekiel 34. Und das Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nicht nach meiner Herde fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Vers 16. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Der gute Hirte. Haben Sie irgendein Bild vor Augen, wenn Sie an den guten Hirten denken? Sehen Sie hier abends auch mal so einen Hirte mit Schafen hier in der Stadt, hier durch die Stadt laufen? Wie bitte?
Außerhalb,
habe ich mir auch gedacht. Also ein schönes Bild, ich liebe das Bild des guten Hirten und die Schafe. Ich kann mich fast gar nicht dran satt sehen, so nett, so romantisch. Das klingt so ein bisschen nach heiler Welt. Ja, man wird richtig auferbaut, wenn man das sieht. Nicht umsonst heißen manche Kindergärten bei uns in Wasserdrüdingen zum Beispiel Kindergarten zum guten Hirten. Das heißt, bei uns könnt ihr die Kinder bringen, denen geht's gut, da kann nichts passieren, wir führen sie gut ins Leben. Der Kindergarten heißt nicht zum gestiefelten Kater oder der rosarote Panda. Ah, zum guten Hirten, das klingt doch. Wenn ich Besuche mache bei Alten und Kranken, manchmal auch bei Sterbenden, dann hängt da manchmal über dem Schlafzimmer so ein altes Bild, schön romantisch. Ich weiß jetzt nicht, was bei euch im Schlafzimmer hängt. Ich komme auch nur hinein, weil die Menschen oft krank sind oder sterbend sind und dann wird man ins Schlafzimmer geführt und dann hängt da dieses Bild. Wunderschön. Ich würde es zwar nie bei mir aufhängen, aber trotzdem wunderschön. Das heißt, alles wird gut. Da hängt er, da ist er, der gute Hirte. Mein Leben ist geborgen unter diesem guten Hirten. Interessant, der erste Bürger von Nürnberg, Markus Söder, sagte vorletzte Woche oder was letzte Woche, ich glaube vorletzte Woche, also dieser Machtkampf, vielleicht erinnert ihr euch, ihr verfolgt das natürlich als Nürnberger, wenn wir vorstellen, da sagte der Markus Söder, alles wird gut. Das klang so für mich wie so der gute Hirte, macht euch keine Sorgen, alles wird gut. Also, der gute Hirte, heute haben wir allerdings einen Blick in dieses Bild, das klingt nicht so lieblich, nicht so romantisch, eher etwas ängstlich, alles wird gut, ist es wirklich so? Wir wollen uns zunächst einmal fragen, in was für eine Zeit spricht denn Hesekiel? Hesekiel spricht eine leidvolle, notvolle, herausfordernde Zeit vor etwa 2.500 Jahren. Nebensatz, Klammer auf, welche Zeit ist schon einfach? Wäre auch so eine Frage. Wenn ich jetzt an unsere Corona-Zeit denke, ich weiß jetzt nicht, ob Geschäftsleute unter uns sind, das ist ja wirklich nicht einfach. Wie geht es weiter finanziell? Schafft man das durch, wenn man vielleicht wenig verkauft? Weiß nicht, wer kleine Kinder hat. Eine Mutter mit 2, 3 Kindern, die hier rumquälen, auch noch zu unterrichten, das ist schon eine richtige Herausforderung. Oder ob man Sorge hat um den Arbeitsplatz, wie wird es weitergehen? Das sind ja dann schon ganz ernste Fragen. Ehrlich gesagt, mir geht's gut. Aber ich nehme wahr, da gibt es auch ganz viel Nöte und Not. Wir spüren den Blick auf die Zukunft, wie wird es auch werden? Was ist es eine gute Zeit, in die wir gehen, nachdem Frau Merkel dann das Schiff verlässt und andere Kapitäne Deutschland steuert durch das Meer der Zeit? Bleibt spannend. Nun, in Israel kam es zur Katastrophe. Tausende, Zehntausende gingen in die Gefangenschaft nach Babylon. Not, Elend, Krankheit, Tod. Sie wurden umgesiedelt. Irgendwo in Babylonien haben sich niedergelassen. In Tel Aviv. Und mussten nun ganz neu das Leben finden. Das war die Herausforderung. Und wenn man schwierige Zeiten erlebt, wenn man Not und Leid und Elend erlebt, dann ist es ja immer auch mit Glaubenskrisen verbunden. Das ist ja nicht einfach so, ja, Nürnberg wurde bombardiert, naja, schlaf ruhig weiter. Nein, wenn das alles passiert, wenn schwierige Dinge passieren in meinem Leben, dann ist das immer auch mit Glaubenskrisen verbunden. Zum Beispiel, wo ist denn Gott? Hat er unser Gebet nicht erhört? Und was haben sie auch gebetet, dass der Tempel nicht zerstört wird, dass die Stadt nicht eingenommen wird? Und jetzt geht es in diese Krise. Interessant, dass Gott seinem Volk 3 große Propheten gegeben hat. 3 große Propheten, von denen wir alle dick und fett in der Bibel lesen. Das war der Prophet Jeremia, das war der Prophet Daniel und das war der Prophet Hesekiel. Drei große Propheten. Das heißt für mich, Gott lässt in der Krise sein Volk nicht alleine. Gott gibt Hirten. Gott gibt Menschen, die Mut machen. Gott gibt Seelsorger. Und das habe ich eigentlich in meinem Leben auch immer wieder erlebt und erfahren, in schwierigen Zeiten, in notvollen Zeiten, dass Gott mir immer wieder wunderbare Bibelworte geschenkt hat, die mich ruhig machten, die mich erquickten, ja sogar glücklich machten. Da ist einer, der lässt sich nicht hängen. Gott gibt drei große Propheten in diese Zeit. Gott lässt mich nicht hängen, heißt das für mich. Gott gibt Seelsorger, Gott gibt Menschen, die auch in der rechten Zeit mir ein gutes Wort haben. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber geben. Manchmal brauchen wir auch das Wort des Bruders, das Wort der Schwester, die mir sagt, du, vertrau doch, dreh jetzt mal nicht durch, alles wird gut, da ist einer da, der lässt sich nicht los, der lässt sich nicht hängen, vertrau doch. Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. Habe jetzt auch manche Sterbende in der letzten Zeit begleitet, manche älteren Leute. Und ich habe gespürt, wie da auch die Anfechtung da ist. Ein Leben lang im Glauben gelebt, ein Leben des Glaubens vorbildlich geführt. Und da kommt da die Anfechtung. Und wie wertvoll ist das, wenn dann einer sagen kann, du, Jesus ist da. Dir sind deine Sünden vergeben, fürchte dich nicht. Also Gott gibt Seelsorge, Gott gibt Propheten. Denn Jeremia, der blieb in Jerusalem, der hat die Zerstörung erlebt, der hat das Elend in Jerusalem erlebt und er musste auch leider erleben, dass das Volk nicht auf ihn gehört hat. Dass sie gemacht haben, was sie wollten und Jeremia gezwungen haben, mit ihm zu gehen. Er wollte nicht nach Ägypten, sie haben ihn mitgeschleift und die Zeitgeschichte sagt, man weiß nicht genau, vielleicht haben sie ihn dort in Ägypten dann umgebracht. Schreckliche Zeit, aber er musste mit dem Volk gehen. Das war der eine, der zweite war Daniel. Er wurde auch mit in der Verbannung geführt und wir lesen ihn gerade in der Bibel, und dieser Daniel wurde von Gott in einzigartiger Weise auch gebraucht dort. Und der dritte im Bunde war Hesekiel. Hesekiel ging mit ins Exil. Er war bei den Exilanten in Tel Abib am Fluss Chebab. Dort hat er gewirkt. Von Haus aus war er Priester. Er war Priestersohn und im alten Bund war das noch so, wenn der Vater Priester war, dann wurde der Sohn auch Priester. Vater Metzger, Sohn Metzger. Ne? Ist nicht mehr ganz heute so, gell? Aber wurde auch Priester und er wurde im Exil zum Propheten berufen. Moment mal, da ist doch schon Priester, oder? Warum ruft ihn jetzt Gott noch zum Propheten? Was ist der Unterschied? Nun, der Priester, das war der, der ganz nah beim Volk war. Der regelte die jüdischen Feste, der regelte das geistliche Leben, die Gottesdienste am Schabbat, der unterrichtete die Kinder, der sorgte für verschiedene Dinge. Man könnte sagen, der Priester war sowas wie der Pastor, der Pfarrer, der Prediger. Das ist der ganz praktisch bei den Leuten war, mit ihnen lebte, wo man Fragen stellen konnte, der Fragen beantwortete. Aber jetzt erlebt Hesekiel, dass er zum Propheten berufen wurde. Wo ist da der Unterschied? Der Prophet Navi, das hebräische Wort, heißt Gerufener. Der Prophet wird von Gott berufen und er hat ein ganz bestimmtes Wort für eine ganz bestimmte Zeit. Er ist von Gott berufen, um das Wort zu hören und als Gerufener die Menschen zu Gott zu rufen. Er ruft in eine bestimmte Situation zu Gott. Er hat meistens zum Gehorsam gegen Gott gerufen. Er hat zur Umkehr gerufen, zum Neudenken, Neubesinnen, Neugehorchen. aufgerufen, die falsche Lebensweise zu lassen und ein Leben des Vertrauens zu führen. Und fast immer, wie es auch hier in unserem Predigtext heißt, mussten sie reden, obwohl das Volk gegen sie war. Also heute Morgen hier ist ja ganz einfach, von der Silvia wurde ich freundlich begrüßt. Vermute mal, keiner hat Tomaten dabei oder Steine. Also, leicht zu reden. Das Einzige, was ein bisschen hinderlich ist, ist die Maske. Ich kann euch schlecht erkennen oder mir das merken, aber sonst ist es doch wunderbar. Ihr seid alle so freundlich und nett zu mir. Hesekiel 34 heißt es, du Menschenkind, weissage gegen die Hirten. Gegen. Weiß nicht, wer Erfahrung hat, mal gegen Menschen zu sprechen. Wenn man weiß, die sind gegen einen, das ist schon nicht einfach. Weissage gegen die Hirten, sprich gegen sie. Mose musste einmal gegen das Volk sprechen. Sie wollten ihn steinigen, sie wollten ihn umbringen. Sie haben gesagt, Mose, mit dir ist nichts, wir gehen zurück nach Ägypten. Und er musste gegen sie sprechen. Hat. Elia stand auf dem Karmel und 850 Priester, Götzendiener von Baal und Asherah haben gegen ihn gesprochen. Das Volk stand da, hat sich gefragt, wie wird es werden? Gegen sie musste er sprechen. Also Hesekiel soll gegen die Hirten sprechen. Jetzt fragen wir uns, wer waren denn die Hirten? Nun, auf jeden Fall haben die Hesekiel meinten, nichts mit den romantischen Hirten zu tun, von denen wir eingangs so nachgedacht haben, ne? So auf dem Feld und so Schlafzimmerromantik mit einem tollen alten Bild. Nein, wer sind das, die Hirten, gegen die Hesekiel sprechen sollen? Also im Alten Testament lesen wir schon sehr früh, dass der Hirte zum Beispiel der König war. Der König, der das Volk geleitet hat, war ein Hirte. Man könnte auch erweitern, all die, die in der Gesellschaft was zu sagen haben, sind die Hirten des Volkes. Wenn man einen bösen Begriff aufnehmen möchte, das Establishment, das wird heute auch so abschätzig von manchen politischen Gruppen benutzt. Also all die, die Verantwortung trugen im Volk, die Meinung prägten, das waren die Hirten, übertragen auf heute. Es wären in Bayern Söder und seine Mannschaft, in Deutschland Merkel und die Regierung, das sind Medienvertreter, das sind Hirten, Nürnberger Nachrichten, Wirtschaftsbosse, Gewerkschaften, Kirchenvertreter, Banken, Verantwortliche in der Gesellschaft, Kultur, Kunst. Also alle die, die im öffentlichen Leben was zu sagen haben, das sind Hirten, die leiten uns. Hesekiel soll gegen sie sprechen. Wow, gegen sie. Er soll den einflussreichen Gericht verkündigen. Was machen sie denn falsch, die Hirten Israels? Nur 4 Worte stehen da. So spricht Gott, der Herr. Weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Was heißt das denn? Ich will es mal ein bisschen verdeutlichen mit Bildern aus unserer Zeit. Ich würde sagen, sie wirtschaften in ihre eigene Tasche. Das wird hier auch dann aufgezählt. Sagte mal jemand, wenn jeder an sich denkt, dann ist an jeden gedacht. Das ist doch schön, oder? Wenn jeder an sich denkt, dann ist an jeden gedacht. Kurzum, diese Hirten missbrauchen ihre Macht. Und das, was damals im antiken Israel passierte, selbst in der Verbannung, im Exil, in Babylon, das ist heute an der Tagesordnung. Scheinbar sind wir Menschen so gestrickt, wir brauchen jemanden, der sagt, ey, pass mal auf, du trägst Verantwortung für andere. Das sehen wir in der Maskenaffäre, jetzt vor wenigen Wochen, auch CSU-Leute, CDU, das macht ja den Politikern schwer zu schaffen, ja, dass Menschen sich bereichern in einer Krise, in einer Not. Und es geht um Hunderttausende, um Millionen, wo Menschen sich ganz locker bereichern, in ihre eigene Tasche reinwirtschaften. In den Koalitionsgesprächen 2009 stellte der Bundesrechnungshof fest, dass an einem Abend Wein für 6.417,67 Euro getrunken wurde. Das entsprach dem Betrag für eine Flasche Wein von 94,01 Euro. Hätte ich auch liefern können, etwas billiger und vielleicht sogar einen besseren Wein. Ich komme aus der Weingegend, egal. Ein EU-Außenbeauftragter verdient mehr als der amerikanische Präsident. Nun, das sind ja alles unsere Steuergelder, wird ja von uns bezahlt. In den Kirchen geht es leider nicht viel besser zu. Da gab es vor Jahren den Skandal um den katholischen Bischof von Limburg, Thebats van Elst, er leistet sich einen Luxusbau und eine goldene Badewanne. Zum Glück hat man hier auch Einhalt geboten. Aber was jetzt dann kommt, ist dieser andauernde sexuelle Missbrauch in der katholischen Kirche besonders. Und wenn man das so bedenkt, das sind die Hirten, die führen sollen, die leiten sollen, die Vorbild sein sollen. Und jetzt könnte man sagen, naja, ist weit weg, geht uns nichts an, wir sind e.V., Freie Christliche Gemeinde, Nürnberg, naja. Die Leute sagen, so sind die Christen. Ja? Die unterscheiden nicht, sind es katholische oder freikirchliche oder Liebenzeller oder so. So sind die Christen. Wir wollen jetzt aber keine billige Schelte machen nach dem Motto, die da oben, die da draußen und wir sind in unserer kleinen heilen Welt hier in der Sohn. Die Frage geht doch an mich. Und ich glaube, die Frage gilt uns alle, geht an uns alle, wie leben wir unseren Glauben, ganz praktisch, jeden Tag neu mit unseren Nachbarn, in unserer Familie, mit unserem Umfeld, am Arbeitsplatz und so weiter. Wie glaubwürdig sind wir als Christen in unserer Umgebung? Wie ist mein Leben und Handeln? Sehe ich nur mich selbst? Die Hirten, die sich selber weiden? Bin ich ein Segen für meine Mitmenschen? Über die Hirten Israels hat Gott das Gericht verkündigt. Gott entfernte sie von ihrem Einfluss und von ihren Ämtern. Gott hat gerichtet und ließ Israel in die Katastrophe gehen. Auch über unser Leben wird Gott einmal das letzte Wort sprechen. In 1. Korinther 3 schreibt Paulus, dass er unsere Werke prüfen wird. Er wird ein gerechtes Urteil fällen. Wie gut, dass die Bibel auch sagt, wir stehen unter der Gnade. Wir stehen unter dem, der der gute Hirte ist. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wie gut, dass wir das glauben dürfen und getrost leben können. Wir wollen uns jetzt in einem letzten Gedanken noch fragen, wir haben schon jetzt einiges gesagt, was sind denn die Aufgaben der Hirten? Wir wollen jetzt nicht nur nach draußen gucken, auf die anderen schauen, wir wollen jetzt auf uns gehen. Was sind denn die Aufgaben der Hirten? Wir wollen uns selber jetzt den Spiegel vor Augen halten. Ich möchte nochmal wiederholen, was ich gesagt habe. Ein Hirte ist doch der, der für andere Verantwortung hat, der leitet, der irgendeine Gruppe, das kann eine Familie sein, das kann am Arbeitsplatz vielleicht, als Eltern, als natürlich als Prediger, Pastor, bin ich ein Hirte, als Verantwortlicher hier in Wassertrüdingen haben wir auch eine ganze Menge Mitglieder, allein 11 Hauskreise, wo wir 11 Hauskreisleiter haben. Wir haben ganz viele, die Verantwortung tragen für die Gemeinde und für andere. Was sind unsere Aufgaben? Was ist die Aufgabe eines Leitenden? Ganz einfach. Hesekiel sagt, Gott sagt es, ihr sollt die Herde weiden, oder? Das ist die Aufgabe des Hirten, die Herde weiden. Dass sie Nahrung finden, dass es ihnen gut geht. Mir hat sich so festgehakt, was ein fränkischer Pfarrer, kein schwäbischer, ein fränkischer Pfarrer mal sagte. Er sagte mal, meine Schafe, meine seine Gemeinde, die wollen am Sonntag eine gute Predigt hören. Und anschließend wollen sie einen guten Sonntagsbraten. Ja? Ich habe mich zuerst geweigert gegen dieses Wort, muss ich ehrlich sagen. Was hat das miteinander zu tun, Sonntagsbraten und Predigt und so weiter? Aber es ist doch nicht schlecht, habe ich gedacht. Ich möchte Gottes Wort hören, das mich ermahnt, aufbaut, begleitet, mir Mut macht. Und ich möchte auch am Sonntag was Gutes zu essen. Das gehört doch zusammen, oder? Also ich würde das gar nicht verwerflich sehen. Das ist doch schön. Leib und Seele gehören irgendwie auch zusammen. Also das Weiden des Pastors, des Hirten, so wie Gott ihm die Gaben gegeben hat, das Wort Gottes zu sagen, und das Weiden einer Hausfrau oder wer auch sonntags bei ihnen kocht, vielleicht der Opa oder wer weiß ich oder sonst jemand, das Weiden einer Familie. Beides gehört zusammen. Wir Hauptamtliche haben die Aufgabe, das Wort Gottes klar und deutlich zu sagen, wie Gott uns die Gaben gegeben hat. Jeder hat verschiedene Gaben. Und bei einer so großen Gemeinschaft wie Wasser-Dröding ist mir auch ein Anliegen, dass auch immer mehr Verkündiger sprechen, damit man nicht nur einen hört, weil man sich auch ergänzt mit den Gaben. Jeder hat so eine andere Gabe. Da haben wir andere Möglichkeiten, weil wir drei Hauptamtliche sind, das ist natürlich schön. Wir achten darauf, dass die Verkündigung ausgewogen ist, dass die ganze Lehre verkündigt werden soll. Das ist unser Auftrag als Hirte. Verkündige ich auch die ganze Schrift, die ganze Wahrheit? Oder habe ich meine Lieblingsthemen? Natürlich hat jeder Lieblingsthemen, aber doch sich bemühen, ausgewogen das Wort Gottes zu verkündigen, nicht sich selbst weiden. Was heißt das? Dass man nicht selber im Mittelpunkt steht, dass man nicht selber Ehre bekommt und nicht selber den Menschen nach dem Mund redet, sondern sagt, was Gott von einem möchte. Dass man das hört aus der Schrift. Was sagt denn Gott durch dieses Wort? Was kann ich hören? Was soll ich weitergeben? Das ist die Aufgabe eines Hirten. Paulus schreibt einmal dem Timotheus, bemühe dich, dass du ein rechtschaffener Mitarbeiter Gottes bist. Bemühe dich, dass du ein rechtschaffener Mitarbeiter Gottes bist. Das gilt für alle, die Verantwortung tragen. Als Vater, als Mutter, als ein Mitarbeiter einer Firma. Egal wo ich bin, bemühe dich, dass man sieht, du bist ein rechtschaffener Mitarbeiter Gottes. Dafür halte man uns für Menschen, die Gottes Ehre suchen, zur Ehre Gottes leben. Das ist mein Auftrag, egal in welchem Verantwortungsbereich ich lebe. Geht es den Menschen gut mit mir? Oder bin ich so eine ständige Nervensäge? Das wäre so ein bisschen die Frage. Ich glaube, es geht uns gut unter dem Wort Gottes. Das Wort Gottes, das uns heilt, uns tröstet, uns Aufgaben gibt. Ich glaube, da geht es uns gut, wenn wir dieses Wort hören. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Also weiden. Das war die erste Antwort, was sind die Aufgaben eines Hirten? Und die zweite Antwort ist leiten. Vom Weiden geht es zum Leiten. Gott sagt durch den Propheten hier in Hesekiel 34, Vers 5, meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Also die Hirten haben gepennt, als wir hierher fuhren, habe ich in Nachrichten gehört, dass irgendwo bei Freiburg, nördlich von Freiburg, ein Wolf eine Schafsherde gerissen hat. Also der Wolf wird wieder heimisch. Da müssen Sie wahrscheinlich weniger Angst haben vor dem Wolf hier in der Großstadt. Aber der Wolf wird wieder heimisch in Deutschland, aber der Wolf ist kein Schoßhündchen, ne? Das ist ein Wolf. Der reißt Schafe, Tiere. Das ist sein Naturell. Also die Hirten sollen aufpassen, sollen leiten. Sie sollen Orientierung geben. Jesus sagt, die Menschen sind ohne Orientierung zerstreut. Und sie hören das Wort von Jesus und erleben Jesus und bekommen Orientierung. Ich kann mich erinnern, eine kleine Geschichte aus unserer Familie. Eine Tochter von uns war in Südfrankreich zum Schüleraustausch. Zuvor war die Französin bei uns, dann war sie in Südfrankreich. Sie kam zurück und sagte mit leuchtenden Augen, Papa, ich möchte jetzt ein Zungenpiercing. Boah, Zungenpiercing, also daran habe ich noch nicht gedacht für meine Tochter. Aber das hat sie scheinbar da gesehen und sie hat so angedeutet, wie so ein Reißverschluss in der Zunge. Ne? Naja, also, ich weiß nicht, ob ihr euch denken könnt, was das mit einem macht. Aber dann, das gibt es doch nicht. Ne? Und es ist ja heute bei den Kindern so, ist auch richtig so, sie wollen für alles eine Erklärung, eine Begründung. Ja? Und als unser Ältester in die Pubertät kam, dann merkte ich das sehr deutlich. Dann hat er gesagt, ja Papa, jetzt erklär mir erst einmal, was du da sagst. Also merkte ich, Pubertät bedeutet erklären, begründen. Und das Zweite, woran ich gemerkt habe, dass die Kinder in die Pubertät kommen, wenn Jungs, die im Zeltlager eine Woche lang nicht ihre Unterhose gewechselt hatten, sie kamen in die Pubertät, da haben die sich geduscht. Ja? Das war spannend, ja? Erfreulich. Ja? Also, die Tochter sagt, ey, Zungenpiercing. Ich habe gedacht, wie kommt man auf diese Gedanken? Es kann doch nicht sein, dass Gott das wollte, dass man seinen Körper schädigt, indem man an so einem wichtigen Organ wie der Zunge das so verunstaltet. Und ich habe dann abgeleitet, habe gesagt, schau, ich glaube nicht, dass Gott das will, dass man seinen Körper schädigt, seinen Körper kaputt macht. Es heißt doch, preis Gott an eurem Leibe, daraus abgeleitet kann ich manche Schlüsse ziehen. Also das sollte nur verdeutlichen, dieses Bild, was gibt es nicht alles für Lebensentwürfe, Meinungen, Gedanken, wie man leben soll. Und gerade in der Großstadt prallt ja alles zusammen, wie Menschen leben und sich Leben vorstellen und was für abartige Dinge. Was haben wir für ein wunderbares Wort Gottes, das uns Anleitungen, Gebote zum Leben gibt. Wunderbare Gebote, Ordnungen zum Leben. Und ich bin zutiefst überzeugt, aber zutiefst, wenn wir nach diesen Worten Gottes leben, wenn wir sie befolgen in unserem Leben, also nicht so engstirnig oder so, sondern fröhlich leben, gewinnend leben, dann werden wir das, was ein Hirte tun soll, dann werden wir Vorbild, Leiter, dann werden Menschen auf uns schauen und werden sagen, wow, okay. Vielleicht auch sich fragen, warum lebt die so? Wie kann die so leben? Aber so werden wir zum Vorbild, zum Leiter. Das spricht zu den Menschen. Petrus schreibt einmal in 1. Petrus 5, weidet die Herde Gottes als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzherde, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Und wer nach Gottes Anweisungen lebt, der fällt heute einfach auf. Meine Schafe hören meine Stimme. Als ich jetzt an dem Punkt der Predigt war, hat es plötzlich zu mir gesagt, ey, stopp mal. Wie viel Zeit hast du denn verwandt in deiner Predigt für für den Punkt auf die anderen schauen. Was ich vorhin alles gesagt habe, dir fehlt ja die Zeit, das jetzt positiv darzustellen. Und ich habe dann gesagt, Schluss mit diesen Gedanken jetzt. Wie hat Gott das denn jetzt gemacht, dass er positiv sich vorgestellt hat? Wie hat das Gott gemacht? Er hat die Hirten ermahnt, er hat die Hirten zur Rede gestellt, aber dann sagt Gott etwas. Und das hat mich getröstet und angesprochen. Dann sagt der lebendige Gott in Vers 11, denn so spricht Gott, der Herr. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Also ich will selbst in Aktion treten, ich will selbst der Herde sein, ich will selbst zurechtbringen. Ich will selbst ein Vorbild sein. Und ist das nicht die Botschaft der Bibel, die Botschaft des Neuen Testamentes, die Botschaft dieses guten Hirtesonntags? Da ist ein guter Hirte. Der Herr ist mein Hirte, hat schon David erkannt, der mich weidet, der mich führt, der nach mir guckt, der da ist und der sogar sagt, und das ist schon ein gewaltiges Wort, ja, ich bin der gute Hirte, ich weide dich recht um meines Namens willen. Das verspreche ich dir. Und ich weiß, dass Leben gelebt wird mit manchen Fragezeichen, mit manchen Dingen, die wir vielleicht nicht so verarbeiten, mit manchen Dingen, die uns überhaupt nicht gefallen, die wir gerne anders gemacht hätten. Aber ich bin da. Das sagt uns dieser gute Hirte. Ich bin da für dich. Und ich gehe mit dir weiter. Du darfst dich mir anvertrauen. Ich will mich meiner Herde selber annehmen, sagt Gott. Menschen machen so viel Dummheiten, so manche Fehler, aber ich bin da. Ich bin fürsorglich. Das darfst du heute mitnehmen. Der große Theologe Karl Barth, der hat eine kirchliche Dogmatik geschrieben. Ich glaube, Karl-Heinz kennt sich noch besser aus. Ich glaube, 13 Bände, wenn ich es recht weiß. Hast du die auch in deinem Bücherschrank? Okay, du brauchst schon nicht umziehen dann. Ein Glück, 3 Theologen haben viele Bücher. Das merkt man beim Umziehen, braucht man viele starke Männer dann. Dieser Karl Barth, ein großer Denker. Und er wurde mal gefragt, was ihm persönlich in seinem Leben so wichtig ist. Und dann hat er ein Liedvers genannt, das werden wir nachher singen. Wir haben das nicht abgesprochen. Silvia hat es wahrscheinlich prophetisch herausgesucht, keine Ahnung. Oder wer auch immer, hat Karl Barth gesagt, was in meinem Leben so wichtig ist, steht in dem Lied, und jetzt zitiere ich das, weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohlweis zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Da ist doch alles gesagt. Und ich schließe, was gilt für unsere Gemeinde? Ist auch immer wieder auch spannend, auch wenn so ein Predigerwechsel ansteht, das ist ja immer auch spannend für eine Gemeinde. Wie wird es werden? Das sind immer so spannende Zeiten auch. Martin Luther hat, von ihm weiß man, er stand mal in seinem Studierzimmer in Wittenberg und er war ja immer auch in Sorge um das, was geschehen ist, Reformation, diese Kämpfe, diese Anfechtungen, diese Frage nach dem rechten Weg, so viele Dinge. Und Martin Luther war mal richtig angefochten und dann riss er das Fenster auf und rief in den Nachthimmel von Wittenberg hinein: Lieber Gott, ist es deine Kirche oder meine Kirche? Aha, deine Kirche. Okay, lieber Gott, dann gute Nacht. Dann kann ich ruhig schlafen. Und ich sage jetzt nicht gute Nacht, sondern ich sage Ihnen jetzt einen guten Tag und Gott befohlen. Amen.